Herrlich.
Ach, heiß.
Schwitzt du noch oder klebst du schon? Das ist die Frage heute.
Ah, muss ich jetzt die Balkontür zumachen, Tobi?
Ja, ich will ja nicht das Risiko eingehen, dass ihr dann da eingeht. Also du kannst sie ruhig auflassen.
Dankeschön, das ist sehr gut.
Okay, das ist nett.
Damit ihr statt 38 Grad nur 37 Grad in der Dachgeschosswohnung bei dir habt.
Ja, wir versuchen alles hier irgendwie runterzukühlen. Einmal so tief durchzuatmen, aber die Raumtemperatur ist ungefähr auf der von Marco Antwerpen, würde ich sagen.
Gestern geil auch bei dem Wetter in einem Glasaufzug stecken geblieben. Ey, da ging aber dann die Temperatur direkt hoch bei den Leuten. Lecko
funny. Das will ich nicht erleben. Also das ist, glaube ich, eins der grausamsten Dinge.
Der zur aufgezeichneten Sendereinstieg, Hambüchen, Birgit Nössing, meine Wenigkeit und so ein Concierge, der da drin stand. Und dann bleibt der stecken. Ey, Birgit Nössing sofort Panik. Der Concierge ist einfach, der hat einfach weiter geschlafen. Dem war, glaube ich, alles egal, nachdem der 8000 Mal Fahrstuhl gefahren ist. Wahnsinn.
Wir meckern immer darüber, dass der Sommer so kalt war, aber so heiß muss er auch nicht sein.
Irgendwas ist immer, ne?
Ja. Aber der Podcast bleibt.
Das ist doch schön. Heute wird es die heißeste Folge aller Zeiten.
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ist ja Niki jetzt noch Trainer?
Stand jetzt, ja.
Ist mal wieder ruhig bei den Löwen, ne, muss man sagen, oder? Ist ganz auch mal schön.
Vor allem, wenn du die Tabelle anguckst, kannst du schon von einem Krisenherd zum anderen hüpfen nach anderthalb Wochen.
Wurde eigentlich in Paris überall auch in den Kneipen dritte Liga gezeigt? Ich gehe davon aus, oder? Bei dem Zuschauerboom?
Auf jeden Fall. Ich bitte dich, also es gab Public Viewing an allen großen Plätzen am Place de la Concorde. Bist du gelaufen mit deiner Konferenz am Samstag?
Le Magenta Sport.
Dann hieß es nur Lobinger, Lobinger.
Das Geile war, er hatte einen französischen Kameramann im Studio und der war fanatischer Marseille-Fan und hat irgendwie mitbekommen, dass ich freitags so ein bisschen unruhig rumgelaufen bin, weil ich dauernd den Live-Ticker Köln gegen den HSV geguckt habe und plötzlich, ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, hat der Sky auf seinem Laptop zum Laufen gebracht. Also das war auch so halb legal, würde ich sagen.
Kann man denn sagen, in der Zeit, Veggie, hast du dein Französisch verbessert oder ist es gleichbleibend bei Weltklasse geblieben?
Ich habe ein paar Fachtermini dazugelernt.
Wahnsinn. Dann werden wir gleich einfach auf Französisch aufzeichnen, oder? Für unsere internationalen Zuhörer und Zuhörerinnen.
Dann brauchen wir die Eurovisionshymne.
Das wäre geil. Wo lief die Eurovisionshymne? Vor welcher Sendung lief sie immer?
Einer wird gewinnen.
Und Wetten das.
Wetten das.
Im Prinzip, ich glaube, mittlerweile läuft sie in der Tat nur noch bei der Giovanni Zarella Show, weil das ist eine der letzten Shows, die noch in Österreich und Schweiz und Deutschland gezeigt wird. Verrückt, oder?
Bei Florian Silbereisen nicht?
Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube letztens auch noch mal irgendwo bei einer Show mit Kai Pflaume, die war auch so eine Eurovisionsshow. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich mittlerweile zu teuer. Da kenne ich mich jetzt auch nicht aus. Aber wir können ja hier noch in unserem Podcast sagen, hallo an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das hier wird die beste Folge aller Zeiten.
Wollen wir über Fußball reden?
Gerne.
Getränke in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Und damit herzlich willkommen, seid gegrüßt zu Folge 44 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Heute sind wir vier in allen Himmelsrichtungen verstreut und ich stelle die Runde mal vor. Er ist zurück aus Paris, habt ihr gerade schon gehört. 2 Wochen Medaillensammlung angucken statt Briefmarkensammlung zeigen. Er war bei den Sommerspielen und wir hatten den Olympischen Night. Jetzt ist er wieder hier im Team der rhythmischen Sportgymnastik. Das IOC hat Thomas Bach, also noch, und wir haben Thomas Wagner. Herzlich willkommen.
Oh, merci, bonjour. Schön bei euch zu sein.
Wow, merci und bonjour hängen geblieben.
Tout à l'heure, habe ich auch gelernt.
Vom Silberrücken der Runde zum Goldjungen von 4:3. Wer braucht schon Pariser, wenn er einen Straßburger hat? Ich habe schon mal gesagt, er sorgt dafür, dass es hier höher, schneller, heiter zugeht. Christian Straßburger, auch mit dabei.
Ja, dankeschön. Hello.
Und reden ist Silber, schweigen ist Gold, das wisst ihr. Deswegen ist er in unserem Medaillenspiegel ganz weit vorne. Das Internationale Olympische Komitee von 4:3, Jannik Barkic.
Bonjour, wie der Wagner sagen würde.
Mein Name ist Tobi Schäfer und nur mal kurz, dass ihr das zu Hause wisst, wo wir sitzen. Strassi ist in München. Ich bin in Köln und Yannick und Veggie auch in Köln, aber zusammen in der Wohnung von Yannick.
Genau, im Backofen, Ober-Unterhitze heute.
Ja. Ich direkt aus dem Eurostar sofort in die Casa Bakic gereist.
Hast du denn noch einen Sitzplatz bekommen?
Es war tatsächlich das Problem, weil ich bin mit dem früheren gefahren, 9:25, da fuhr aber der Zug der deutschen Delegation, also Team D, fuhr nach Köln, da war heute auch der Empfang und da durfte man selbst mit der Akkreditierung nicht rein. Also bin ich bis Brüssel, bin dort raus, habe schon ein Mittagessen vorweislich gegessen und habe eine Stunde dann rausgeholt, weil der Nächste hatte auch schon Verspätung. Also es hat alles wunderbar geklappt, muss ich sagen.
Sag mal ganz kurz, ich habe da diesen Saxophonisten auch wieder gesehen auf der Rückreise beim Team D mit Team D-T-Shirt.
André Schnurrer.
Also für meinen Geschmack reicht's jetzt, oder? Also der hat ja wirklich in den letzten 3 Monaten bei jedem Event, wo es ein bisschen heiter zuging, irgendwie mit seinem Saxophon performt. Also das.
Aber das ist doch eigentlich ganz typisch, wie das so ein bisschen läuft im Moment. Es wird jemand aus dem heiteren, also aus dem Nichts kommt hoch, der wird totgeritten ein halbes Jahr lang und in 4 Jahren fragst du dich, kennst du noch den Saxophonisten und dann taucht er irgendwo im Dschungel auf. Das ist die normale Karriere mittlerweile. Wobei ich natürlich das schon stark finde, wie der spielt, gar keine Frage.
Luxusartikel, Saxophon.
Der Kult-Saxophonist. Vielleicht irgendwann ja auch nochmal in der dritten Liga. Komm, da kann er auch in irgendeinem Stadion nochmal, kann er da auch nochmal das Saxophon auspacken, oder?
Apropos Kult, wir wollen mal einsteigen mit etwas, das euch vielleicht gleich so ein bisschen die Freudentränen in die Augen treibt, denn das ist wirklich herzzerreißend, was uns jemand geschickt hat. Das ist ein treuer 4:3-Hörer, der hat sich was ausgedacht und am besten hören wir da erstmal rein, um was es sich da handelt.
Jo, ihr 4:3-ler, seid ganz herzlich gegrüßt. Hier ist der Jens Krause aus Düsseldorf, leiterprobter Anhänger des MSV Duisburg, muss ich zugeben. Aber ich dachte mir, komm, zum Auftakt der anstehenden Drittligasaison gibt es ein kleines Schmankerl mal für euch. Denn ich hatte da so eine Idee und ich hatte gedacht, wie geil wäre es doch, mal 4:3 in der Bingo-Edition rauszubringen. Ich habe euch ein Bild mitgeschickt, schaut euch das gerne mal an. Hintergrund ist der, als Hörer kann ich nur sagen, ich liebe eure Aussagen, die Redewendungen. Das ist einfach, da geht mir echt das Herz auf. Ne? Also wenn man euch hört, fühlt sich das so an, wie wenn du von einem harten Arbeitstag nach Hause kommst und einfach nur noch auf die Couch willst und ihr seid die Couch, ne? Und irgendwie einem ganz alten Schulfreund und mir, wir zitieren eure Sprüche inzwischen auch privat. Wenn ihr euch das Bild anschaut, werdet ihr wissen, welche Sprüche wir meinen. So ist die Idee entstanden für diese Bingo-Edition und das ist jetzt wirklich als Hommage an euch gedacht, ne? Also an euren jetzt schon legendären Podcast. Demnach, viel Spaß damit. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Vielleicht auch die ganzen anderen Hörer. Vielleicht können wir das irgendwie verbreiten. Ich möchte schließen mit der Frage, wie sagt man bei uns in Duisburg? Wat eine geile Nummer. Das kennt der Veggie ja mit Sicherheit aus anderem Kontext, ne? Spaß muss sein. Also, macht es gut und macht vor allen Dingen weiter so. Euer Jens. Haut rein.
Vielen, vielen Dank, lieber Jens. Das ist wirklich ganz toll und ehrt uns mega. Also ich habe jetzt hier auch diese Bingo-Edition tatsächlich mal vor mir liegen. Ihr kennt die ja vielleicht auch. Wir werden das natürlich auch auf den entsprechenden Kanälen noch spreaden, dass ihr das auch zu Hause spielen könnt. Aber ich würde sagen, wir probieren das heute gleich mal aus, ne?
Ich bin erstmal total begeistert, dass sich Hörer so eine Arbeit machen, so eine Liebe da reinstecken. Also fühle mich da sehr geehrt und glaube auch, dass wir hier mindestens 2x Bingo haben, diese Folge.
Also ich habe es ja auch gesehen in unserem Chat und ich habe es mir auch diese Sprachnachricht, wie man die so angehört hat, dann habe ich gedacht, das ist ja wahnsinnig kreativ und habe da drauf geguckt und musste einfach wirklich selber so in mich reinschmunzeln, weil ich dann jedes Mal auch den Begriff jemandem von uns zuordnen kann. Das ist natürlich echt überragend.
Würdest du dich da festlegen, dass das herrlich ist?
Aber wem ordnen wir denn Wahnsinn zu?
Oder wem denn Leona?
Aber den MSV, den hatten wir bisher noch nicht. Aber apropos, kommen wir mal kurz zum MSV. Das haben Yannick und ich schon besprochen. Was haben die für geile Trikots, oder? Gehört zwar nicht in einen Drittliga-Podcast, aber das muss auch mal gesagt werden, dass der MSV Duisburg wahnsinnig schöne Trikots hat.
Das muss aber auch mal ganz klar gesagt werden, steht hier bei Bingo. Aber egal. Also zu dem MSV-Trikot, das ist mir auch nur kurz reingespült worden. in die Timeline. Ich glaube, das ist angelehnt an das Vizemeistertrikot von 1964. Und das Geile ist ja, dass die auch wieder bei Adidas sind. Seit dem Sommer sind ja Veggie und ich Adidas Ultra. Und mit den Streifen, also ich finde es wirklich mega.
Und vor allen Dingen, der MSV marschiert ja richtig. Im Niederrhein-Derby mal ganz kurz Strassis alte Liebe abgekocht. Noch kein Gegentor. 9 Punkte mit unserer Fortuna oben an der Spitze. Also der MSV oder Fortuna, wir können nur gewinnen in der Regionalliga West dieses Jahr.
Also ich möchte zu dem Trikot nur sagen, leck mich fetsch.
Wie würde das eigentlich Winko Schapina stehen?
Übrigens, warum ist heute noch nicht das Wort Bäckerei Balkhausen gefallen? Hast du den Streuselkuchen vermisst?
Unfassbar, wirklich, ganz ehrlich. Es gab so viele gute Sachen zu essen, die können ja auch gut hier so mit Croissant und so kleine Sauereien, aber so einen Streuselkuchen wie Balkhausen habe ich da nirgendwo gefunden. In einer Pâtisserie.
Jetzt aber rein in die dritte Liga, würde ich sagen, und wir beginnen mit dem Tabellenführer und dem Spiel am Freitag. Dynamo Dresden schlägt Cottbus mit 4:2 nach 0:2 Rückstand und da war natürlich auch nochmal das Thema Pele Wollitz, denn der saß ja rot gesperrt nur auf der Tribüne. Wir hatten euch letzte Woche dazu aufgerufen, verratet uns doch nochmal, wie steht ihr zu der Entscheidung gegen Wollitz, zur roten Karte, die er da bekommen hat am ersten Spieltag, für sein Meckern, dafür, dass er auf dem Platz zum Schiedsrichter gelaufen ist. Da ist unheimlich viel gekommen. Vielen Dank für eure Meinungen. Exemplarisch für die Meinungen wollen wir mal einen uns anhören.
Moin Moin, ich heiße Steffen Adomeit. Erst einmal 2 Daumen hoch für euren informativen sowie humorvollen Podcast und 2 Daumen runter für das Verhalten von Pele Wollitz. Warum? Der dreifache Familienvater hat sich wie ein trotziges Kleinkind verhalten. Dabei hatte Schiri Bauer dem Cottbuser Trainer noch eine Brücke der Vernunft gebaut, indem er zunächst Pele Wollitz nur die gelbe Karte zeigte. Aber der Cottbuser Vulkan brodelte über, wurde von seinen Emotionen übermannt. Das kann passieren. Das Nachtreten von Wollitz auf der Pressekonferenz, als er Bauer als arrogant bezeichnete, das ist Kleinkindverhalten. Als 6-facher Familienvater und Lehrer kann ich Bauers konsequentes Verhalten mit der roten Karte nur unterstreichen. Daumen hoch für Bauer. Bis denne.
War das jetzt das Wort zum Sonntag? Das lief doch immer Samstagabend. Also gut ausgedrückt, beziehungsweise verbal sicherlich, aber es hörte sich fast an wie eine Predigt von der Kanzel, oder?
Es wirkte sehr auch, also er saß da, glaube ich, sehr gemütlich in seiner Couch und so, aber alles, was wir ja zu Wollitz auch bekommen haben, zu dem Vorfall, war ja auch wirklich pro Schiedsrichter. Also es gab jetzt keinen, der sich darüber beschwert hat. Also unisono kann man, glaube ich, auch diese Aktion jetzt abhaken und sagen, das war nichts von Pele Wollitz.
Übrigens hat Pele Wollitz im Interview vor dem Spiel schon gesagt, dass es ein Fehler war, was er da gemacht hat. Also wir waren uns ja nicht alle ganz einig in der letzten Woche, ob er so den Charakter besitzt, dass er das auch so betitelt. Das gehört dann auch zur Wahrheit dazu, dass er das getan hat. Er hat trotzdem gesagt, ein Aber, ja, also aber es war trotzdem überzogen. Das findet keiner. Also das hätte er auch nochmal ausklammern können. Er hätte einfach sagen können, das war ein Fehler und Punkt. Hier der Kommentar, den finde ich sensationell, vor allen Dingen auch 6-facher Vater als Lehrer, da hat er immer schön die Sommerferien genutzt, ne?
Aber wenn wir es jetzt mal auf den Freitagabend nochmal beziehen, seine Mannschaft, also die Mannschaft von Pele Wollitz, führt dann 2:0 in Dresden und verliert aber noch mit 2:4. Gibt es da einen Zusammenhang? Wäre das vielleicht anders verlaufen, wenn Pele Wollitz da an der Seitenlinie gewesen wäre, oder war Dresden dann doch irgendwie zu stark an diesem Abend?
Also ich fände, es wäre jetzt reine Spekulation zu sagen, wenn Wollitz jetzt mit dabei gewesen wäre an der Linie, dann hätte man eventuell was mitgenommen aus Dresden. Was ich so aus diesem Freitagabend mitnehme, ist erstmal danke für dieses Fußballspiel, weil das war beste Werbung für die dritte Liga. Gefühlt war es so das echte Auftaktspiel, weil durch dieses Spiel bin ich so richtig reingekommen in die Saison. Auch so emotional, das fing schon mit der Pyro, also es gab auch Pyro, aber es fing vor allem mit der Choreo von Dresden vorneweg an. Dann das Spiel an sich, unfassbar viel Tempo, unfassbar viel Emotionen. Eine mutige Cottbuser Mannschaft. Also wer 2-0 in Dresden führt, der macht auch sehr viel richtig. Dieses Traumtor von Cigerci, was letztendlich an diesem Spieltag ja nicht das einzige Traumtor blieb. Aber was ich jetzt so mitgenommen habe aus diesen ersten 2 Dresden-Spielen, ist, dass die viel stressresistenter sind als im letzten Jahr. Also ich glaube, im letzten Jahr hätten sie dieses 0:2 nicht nicht noch gedreht, sondern da hat sich schon in diesen wenigen Wochen unter Stamm anscheinend etwas ja, so ein anderes Selbstverständnis entwickelt.
Ich finde vor allen Dingen so ein 0-2, ne, das ist tatsächlich, es fällt mir immer mehr auf. Es kommt ganz, ganz oft vor, dass du dir einen Live-Ticker anschaust, gerade so in Liga 3, aber auch in Liga 2. Da führt der Gast etwas überraschend mit 2-0. Und du weißt eigentlich, dass wenn ein Tor dem Gastgeber gelingt, dass das so wirklich so ein Funke ist, so ein Anzündspiel. Und ich glaube, das hat Dresden auch gebraucht in dieser Atmosphäre. Ich glaube, Cottbus kann in dieser Liga absolut mitspielen. Aber das musst du natürlich jetzt auch erstmal wegstecken. Wenn du gerade in diesem Prestige-Duell, hättest du nachher vielleicht noch einen Punkt mitgeholt, aber aus 2-0 dann 4-2 verloren, das ist dann schon bitter.
Man hat aber auch dann nicht nur aufgrund des Tores gesehen, was Zigerci übrigens für ein geiler Kicker ist, ne? Also Gott sei Dank spielt er jetzt in der dritten Liga. Tut mir auch ein bisschen leid für Energie als Aufsteiger, da so zu performen. Sie hatten ja sogar noch das 3-2 ja auch auf dem Fuß durch Timmy Thiele. Ich glaube, relativ zeitnah danach kassieren die ja den Treffer. Das ist ja natürlich ein Nackenschlag und ich weiß gar nicht, also bei der wilden Partie, wenn Wollitz da unten gestanden hätte, hätte er spätestens vermutlich da an dem Freitagabend rot gesehen.
Ja, Cottbus muss natürlich jetzt aufpassen. Die haben ja schon im ersten Spiel geführt und verloren, dass man da nicht in so eine, ja, wie soll man das sagen, dass du, eine Führung muss dir auch mal Sicherheit geben, ne? Also du kannst jetzt nicht jedes Mal irgendwie führen und verlieren, damit holst du natürlich gar nichts. Also das setzt sich auch schnell, glaube ich, in den Köpfen fest.
Ja, und vor allen Dingen kannst du ja zum Beispiel sagen, wenn du zweimal verlierst zu Beginn der Saison als Aufsteiger, dann stellst du dich hin, okay, wir haben jetzt eine Pause im DFB-Pokal, das können wir nutzen, um nochmal durchzuatmen, weil hier werden alle Fehler viel stärker bestraft. Wir sind noch nicht richtig da, das kannst du ja normal alles machen, aber das ist ja bei Cottbus eigentlich nicht der Fall. Spielen ordentlich gegen Bielefeld, spielen teilweise sehr gut in Dresden und du hast trotzdem 0 Punkte. Das ist natürlich so ein Ding, obwohl wir haben es letztes Jahr gesehen, Münster hatte, glaube ich, auch erst 1 Punkt nach 2 Spielen. Aber klar, du musst das Ding irgendwann adaptieren und als Trainer ist es ja eigentlich ganz gut, wenn du sagst, wir haben Punkte, aber wir haben vieles zu verbessern. Jetzt haben sie keine Punkte, obwohl sie eigentlich schon ganz gut spielen. Das macht's für Cottbus sicherlich im Moment nicht so einfach.
Haben wir jetzt als nächstes Aachen und Wiesbaden und Pele Wollitz hat ja auch gesagt, so das macht es alleine deswegen nicht einfacher, weil du bisher noch nichts geholt hast.
Auf der anderen Seite bei Dynamo Dresden, da ist ja auch noch nicht alles Gold. Ne, trotzdem holen sie die Punkte. Das ist sicherlich dann auch im Sinne einer Spitzenmannschaft. Wer mir da ganz besonders gefällt, ist Toni Menzel. Den hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Der ist 19, aus der eigenen Jugend. Der spielt da im Zentrum bei Dynamo Dresden so mit einer Selbstverständlichkeit. Also das beeindruckt mich schon, vor allen Dingen bei so einem Stadion, ja, komplett voll. So eine Atmosphäre, behältst du da die Ruhe, hat ein wunderbares Ballgefühl, wie ich finde. Und ich glaube, der Stamm, das merkt man jetzt auch, kann Kutschke, also einen hocherfahrenen Mann, kann er wieder anspitzen. Und er kann mit den Jungen, das hat man in Freiburg gesehen. Und ich glaube, da ist was zusammengekommen, was zusammengehört.
Es ist ja nicht nur Menzel, ne? Also Menzel ist ja die Romantikgeschichte für jeden Dynamo-Fan. Wenn man als 6-Jähriger in dem Verein ist und wirklich das Dynamo-Blut so mit sich trägt, ist ja auch im Ömichen, der hat ja auch noch ein Tor vorgelegt. Also daran wird ja auch Stamm dieses Jahr gemessen, dass er die Jugend mehr integriert als sein Vorgänger. Das schafft er schon sehr gut. Und du hast eben Kutschke angesprochen. Ich finde, auch das macht er bislang relativ gut, dass er das moderiert. Mal Kutschke von der Bank, mal Kutschke in der Startelf. Also in dieser Verbindung mit der Ferner. Da haben jetzt auch beide schon getroffen. Beide sind auf ihre Torquote gekommen. Also das funktioniert alles gerade sehr, sehr gut bei Thomas Stamm.
Und ich glaube, weil du gerade die Nostalgie ansprichst für jeden Dynamo-Fan, man merkt ja auch in den letzten Jahren, die Ergebnisse in den Junioren-Bundesligen werden für Dynamo auch besser. Und ich glaube, wenn du so ein Club bist, der so viel Leidenschaft weckt in der Region, wenn du Jungs reinbringst, die zumindest auf diesem Niveau mitspielen können, niemand wird erwarten, dass die alle vorangehen, dann baust du dir meiner Meinung nach als Trainer auch so einen kleinen Puffer ein, weil die Leute auch ein bisschen mehr Geduld mit dir haben. Weil sie sehen, der arbeitet mit unseren jungen Leuten, der investiert was in die Zukunft. Macht Stamm gut.
Ja, und die Bedeutung von Kutschke, die muss man tatsächlich nochmal unterstreichen, der nach dem 0-2 ja auch so ein bisschen mit dafür gesorgt hat, dass die Mannschaft jetzt sich den Kopf verliert, hat dann auf die Spieler auch nochmal entsprechend eingeredet. Plus er schießt den Elfmeter und versenkt. Also ich meine, das ist natürlich seine Rolle, aber ich glaube, er ist auch aus dieser Mannschaft in dieser Saison nicht wegzudenken. Ohne ihn wird es, glaube ich, dann nicht funktionieren. Und das sorgt natürlich jetzt dafür, der Sieg von Dresden, dass es am nächsten Spieltag nach dem DFB-Pokalwochenende schon zu einer ersten richtig geilen Konstellation kommt in der Tabelle, denn dann treffen quasi die beiden Top-Teams aufeinander, Dresden spielt dann gegen Aue. Dieses tolle Derby in der Konstellation, also schöner hätte man sich das ja nicht malen können zu Saisonbeginn.
Ja, also das ist auf jeden Fall richtig geil und ich darf das allererste Mal im Erzgebirgsstadion sein. Ich freue mich drauf. Muss ich da eigentlich im Blauen Engel übernachten oder wie läuft das?
Du musst. Und im Blauen Engel gibt es eine Bierspezialität, die ist irgendwie mit Wein durchsetzt. Ich habe das Rezept immer wieder vergessen zu erfragen, weil nach drei Getränken bist du so blau, dass du wirklich als Engel da rumläufst. Also du musst dich da natürlich einquartieren. Das ist Pflicht, mein
Kann Sohn. Ich mich da wie immer drauf verlassen, dass wenn ich an der Rezeption sage, Grüße von Thomas Wagner, dass ich ein gutes Zimmer bekomme?
auf jeden Fall.
Aber wenn wir jetzt dann noch einen Satz zu Aue verlieren, die haben natürlich, klar, erst zwei Spiele gespielt, aber Yannick und ich, wir haben sie ja am Samstag in Osnabrück gesehen. Das ist schon eine Mannschaft, die sehr gefestigt daherkommt, obwohl sie ja große Verletzungsprobleme haben, aber sie schaffen es halt, junge Spieler jetzt nach und nach zu integrieren, die auch sofort performen. Und irgendwie hatte man da so den Eindruck, da könnte theoretisch ein bisschen was gehen für Aue in dieser Saison. Also wenn man so in Osnabrück gewinnt, Yannick, das war schon beeindruckend.
Ja, da muss ich mich ja erstmal korrigieren aus der ersten Folge, wo ich ja noch die Erzgebirge Aue als möglichen, nicht Absteiger, aber Mannschaft gesehen habe, die Probleme bekommen könnte. Und das haben sie Samstag oder spätestens Samstag total widerlegt. Gebe ich dir vollkommen recht. Also wie sie es wieder schaffen, mit jungen, frischen Regionalligaspielern eine Mannschaft zu formen rund um die großen Granden wie Mennel, Bär und wie schnell das funktionieren kann. Das ist immer wieder beeindruckend, wie das Dotschev und auch Matze Heidrich hinbekommen. Das wirkte vor allem total homogen und abgezockt. Da merkt man einfach, und das hat auch Fabi Klos gesagt in der ersten Folge, dass wenn es nicht so viele Veränderungen gibt in der Mannschaft, dass das dann schon wirklich ein Vorteil ist, vor allem für den Saisonstart. Hatte ich gar nicht so auf dem Zettel. Und was mir vor allem hängen geblieben ist, ist so ein Satz von Matze Heidrich, als er gesagt hat, wir haben Schikora verloren, wir haben Danhoff verloren, aber wir haben dann ganz bewusst keinen Königstransfer gemacht, sondern haben ganz bewusst einfach ergänzend dazu Spieler aus der Regionalliga geholt. Da hat man wieder mal gesehen, die scouten gut, ne? Also nicht nur ein Mika Clausen, der jetzt am Samstag getroffen hat, sondern auch der Rechtsverteidiger Burkhardt aus Trier, glaube ich, kam der, oder auch ein Hofmann in der Innenverteidigung. Also das ist alles ein super gut funktionierendes Gebilde und ich muss da mich ein bisschen revidieren, so jetzt aus dem Eindruck vom Samstag. Aue wirkt dann doch schon sehr stabil und Borussia Mönchengladbach spielt am Wochenende im Pokal da, das wird nicht einfach.
Ich finde, wenn ich mir die Mannschaftsaufstellung anschaue, dann hast du mit Mennel, Barilla, Pepic, Taschi, Stefaniak und Bär, hast du wirklich sehr erfahrene Spieler, die für mich auch in einzelnen Partien immer den Unterschied machen können. Hast die von Yannick beschriebenen Regionalligaspieler, hast eine Konstellation. Ich glaube, dass Matze Heidrich einen Riesenjob macht. Der nimmt viel Presse von Dotschev weg, der scoutet gut in der Regionalliga. Hast Pavel Dotschev, der ja, das wissen wir ja auch, so ein Trainer ist, der eine Mannschaft auch in einen richtigen Lauf führen kann. Also der schafft, glaube ich, so eine Wohlfühloase. Umgekehrt das Problem, wenn sie ein paar Spiele hintereinander verlieren, kriegt er das vielleicht nicht gedreht. Also lege ich mich am zweiten Spieltag schon fest, Aue für mich bis zum Schluss Kandidat für ganz oben.
Ja, Pavel Dotschev hatte natürlich so gar keine Lust, sich schon in irgendeine Favoritenrolle drängen zu lassen. Das hält er, glaube ich, möglichst lange weit von sich entfernt, weil auf die Diskussion hat er nach dem Spiel immer keine Lust. Aber ich glaube, da ist Pavel Dotschev auch tatsächlich auch erfahren genug, um mit sowas dann irgendwann gut umgehen zu können.
Eine Sache muss man aber auch ganz klar sagen mit Matze Heidrich. Also entweder werden wir am Ende der Saison haben, dass Aue hochgeht in die zweite Liga. Aber für Matze Heidrich ist das, glaube ich, die letzte Saison in der dritten Liga. Der Typ ist qua Qualität für höheres berufen. Und jeder Erst- und Zweitligist hat sich den mit Sicherheit auch schon angeschaut. Und der wird auf jeden Fall in Zukunft ein großes Wort mitsprechen in Fußball Deutschland. Da bin ich mir absolut sicher. Und das hat nicht nur den Grund, dass er uns damals mal so Leckereien geschickt hat. Ne?
Ja, aber da hast du vollkommen recht. Also ich finde, der hat eine angenehme Art. Und du brauchst ja immer, wenn du irgendwo zu einem Verein kommst, gerade wenn du einen Umbruch hast, vielleicht bist du ein Absteiger aus der Bundesliga und gehst in die zweite Liga. Du brauchst ja jemand, der für jede Position einfach seinen Schreibtisch aufmacht und sagt, da habe ich einen jungen, ambitionierten Spieler, da habe ich einen erfahrenen. Und und wie die scouten, was die da zusammen sich stellen als Kader, mit jetzt wahrscheinlich nicht den allerbesten finanziellen Mitteln, obwohl in Aue natürlich auch Geld bezahlt wird, das ist schon wirklich beachtlich. Da bin ich vollkommen bei dir, Straße. Er hat damals in einer schwierigen Situation den Verein mit gerettet. Er hat letztes Jahr stabilisiert. Wenn sie dieses Jahr nochmal eine ordentliche Saison spielen, bin ich auch der Meinung, dann ist er wahrscheinlich nicht mehr zu halten.
Vor allem das Schwierige wird ja gar nicht sein, Leute von Aue zu begeistern. Also das, da wirst du sehr, sehr schnell Spieler finden, die Bock haben auf dieses Stadion, auf die dritte Liga. Da geht es ja wirklich ums Finanzielle. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass in Aue dann deutlich weniger gezahlt wird als in anderen Ecken Deutschlands.
Es ist ja so, dass Gladbach, Borussia Mönchengladbach, du hast es gesagt, im Pokal dort spielt und es sicherlich schwer haben wird. Aber vielleicht bleibt dann nicht nur dieses Spiel hängen, sondern vielleicht auch der ein oder andere Kontakt. Wer weiß, vielleicht in ein paar Tagen, ein paar Wochen braucht Borussia ja einen neuen Sportdirektor. Dann können sie aber bei Heidrich mal die Nummer hinterlegen.
So, dann machen wir jetzt weiter mit einem Mann des Spieltages, der möglicherweise schon am zweiten Spieltag das Tor des Jahres erzielt hat. Beim Sieg von Viktoria Köln in Mannheim hat er den Ausgleich erzielt. Und wie? Wir begrüßen Lex Tiger Lobinger. Liebe Grüße nach Köln. Hallo Tiger.
Hallo. Grüße euch zurück.
Grüße.
Servus.
Hallo. Wie ist die Hitze? Wie kommst du klar mit dem heißen Tag heute?
Ja, wir haben heute zum Glück frei. Deswegen kann ich die Hitze etwas genießen. Und ja, probiere aber trotzdem mich im Schatten aufzuhalten, weil die Wärme ist nicht so meins.
Oder bist du noch damit beschäftigt, auch WhatsApp-Nachrichten zu beantworten? Wie hoch ist das WhatsApp-Aufkommen nach so einem Tor, das du am Samstag erzielt hast?
Natürlich schon hoch, aber ich habe das relativ schnell abgearbeitet und ja, kann da jetzt einen Haken hintersetzen und fokussiere mich auf die neue Woche.
Konzentriert sich jetzt nur noch auf Tinder.
Nee.
Für die, die es nicht gesehen haben, es war ein wunderbarer Fallrückzieher-Treffer und wir hören uns das nochmal an, wie das klang im Spiel und was Trainer Olaf Jansen danach gesagt hat.
Oh, Tor! Was für Tor! Traumtor! Lex Tiger Salto Lobinger! Was für ein Ding! Kloppt er denn da raus am zweiten Spieltag zum Ausgleich? Das ist Sahne, hohe Kunst und technisch 1A.
Wie der sich mit der Größe da dreht und den Ball da reinschmettert, das ist unglaublich. Sieht man, dass er aus einer Leichtathletikfamilie kommt.
Aber habt ihr da gehört, hinter dem Kommentar hat doch irgendeiner gerufen. Was hat der gerufen? Das ist ja nicht dein Ernst, oder? Das kann doch nicht wahr sein.
Das ist mir gestern auch aufgefallen, als ich das Ding geschnitten habe. Ja. Da ruft irgendeiner, ich glaube von Mannheim auf der Tribüne und unten von der Trainerbank, irgendwie wollt ihr mich verarschen.
Ja, genau, so direkt danach. Das war Wahnsinn.
Ja, wo sortierst du es selber ein in der Kategorie deiner schönsten Tore?
Ja, definitiv ganz weit oben. Ich weiß auch nicht, ob ich das nochmal toppen kann.
Also man muss ja sagen, erstmal Dankeschön für diesen Moment in der dritten Liga. Ich glaube, Strassi und Steven haben es in der Konferenz auch sehr genossen. Ich habe nur gesehen, ihr habt es ja sogar nochmal dreimal, viermal eingespielt, auch im laufenden Spiel noch einfach mal, um es einfach zu genießen. Und wenn man sich es auch nochmal anschaut, so bei YouTube, Magenta Sport, also wo du den Ball auch triffst, in welcher Höhe. Also das ist ja nicht irgendein Fallrückzieher, aber gefühlt bei 2,30 Meter. Das hat ja schon was wirklich mit...
Man nennt ihn den Duplantis aus der dritten Liga.
So, kann man zum Beispiel so sagen, ja.
Ja, also ich glaube, man trifft ihn nicht immer so. Und ja, hat sich in dem Moment gut angefühlt. Und ja, bin dankbar, dass er reingegangen ist.
Was mich mal interessieren würde, Tiger, du hast ja auch beim 1. FC Kaiserslautern in der zweiten Liga gespielt. Und wir fragen uns ja immer so, ich weiß, du hast, glaube ich, leider auch gegen meinen HSV getroffen. Wir fragen uns ja immer, wie die Unterschiede sind, so zwischen Liga 2 und 3. Wie würdest du es einordnen? Welche Qualität haben die Abwehrspieler? Und warum tust du dich vielleicht in dieser Klasse jetzt im Moment gerade leichter?
Ist schwer zu sagen. Ich meine, ich habe jetzt erst zwei Drittligaspiele gemacht. Deswegen ist, glaube ich, da ein komplettes Fazit zu ziehen, noch etwas früh. Ich würde sagen, was aktuell der große Unterschied ist, dass ich jetzt halt auch ein bisschen mehr Spielzeit bekomme als in der zweiten Liga. Deswegen hat man mehr Chance auch, wenn man eingewechselt wird, ist es so, man hat dann vielleicht eine Chance und die muss halt sitzen, sonst sieht man halt blöd aus als Stürmer. Jetzt in der dritten Liga bis jetzt bekomme ich da mehr Spielzeit und da hat man halt nun mal mehr Chance und mehr Möglichkeiten. Und bis jetzt merke ich, die dritte Liga ist bestimmt mindestens genauso körperlich robust. Jedoch glaube ich, ist es halt so, dass hier und da vielleicht ein paar mehr Fehler vom Gegner passieren. Und ich glaube, das ist der Unterschied, dass einfach vielleicht ein Ticken mehr Fehler passieren. im eigenen, aber auch im Gegnerspiel.
Mich würde ja total interessieren, jeder, also mit dem ich gesprochen habe, wir haben ja auch so eine Saisonvorschau gemacht, hat gesagt, Viktoria Köln, das wird schwer, die Saison, die ganzen Abgänge, der Staff verkleinert. Also ihr standet wirklich bei vielen als Mitabstiegskandidat Nummer 1 auf dem Zettel. Habt ihr euch damit beschäftigt? War das Thema bei euch in der Kabine und habt ihr euch dann gesagt, so, den zeigen wir es, den ganzen Säcken?
Also natürlich haben wir die ganzen Stimmen dazu gehört, wie wir eingeschätzt wurden, und natürlich liest man sowas ja auch selber. Aber uns als Mannschaft war es ganz wichtig, dass wir uns auf uns konzentrieren, dass wir von uns selber überzeugt sind, an unsere Idee, an unseren Plan glauben und wie wir uns selber einschätzen. Und das ist ein bisschen anders, und da glauben wir einfach fest dran und probieren alle an unser Maximum zu gehen. Und denen dann, die vielleicht dachten, wir gehen runter, dem wollen wir natürlich das Gegenteil beweisen.
Wie muss ich mir das vorstellen, weil du gerade sagst, unsere Spielidee. Du kommst zu einem Verein, wo Olaf Janssen als Trainer schon länger agiert. Der ist ja auch richtig verwachsen in diesen Verein. Nimmt er dich dann mit und sagt, wir wollen so spielen? Nimmt er die ganze Mannschaft mit und macht das auch zum Thema? Hey, die anderen unterschätzen uns vielleicht ein bisschen. Wir stehen aber bisher für eine spielerische Ausrichtung. Wie erlebst du dann so die ersten Wochen als Spieler? Weil das ist ja ein Stehsatz. Der Trainer hat uns von seiner Idee überzeugt. Wie läuft das bei Olaf Janssen?
Ja, ich muss schon sagen, dass der Coach uns da echt gut an die Hand nimmt. Wenn wir einzeln was brauchen, irgendwas taktisch, dann setzt er sich uns mit einzeln nochmal hin und erklärt uns, wie er gerne spielen möchte. Gegen wen Gegner richtet er natürlich auch immer ein bisschen auf den Gegner aus, aber sonst auch mit der ganzen Mannschaft. Gerade in der Vorbereitung haben wir viel mit Videos gearbeitet und wie er mit uns halt spielen möchte. Und wir als Mannschaft probieren das natürlich dann umzusetzen.
Hast du denn Hoffnung, dass, also ich habe mich ja ein bisschen mit dem Tor des Monats beschäftigt, weil ja jeder am Samstag schon direkt geschrien hat, Tor des Jahrtausends, Tor des Monats, Tor des Jahres. Du hast wahrscheinlich die große Lust, dieses Tor des Monats auch zu gewinnen. Ich finde, wir sollten auch hier mal dazu aufrufen, dass endlich mal wieder ein Drittligaspieler das Tor des Monats schießt. Ist lange her. Nazarov im Jahr 2023. Und die Verbindung schaffe ich jetzt darüber. Olaf Janssen, hast du eben angesprochen, der hat nämlich auch mal das Tor des Monats geschossen. Wer ging? Und jetzt erwarte ich eigentlich von dir, dass du weißt, wann das war.
Boah, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es im Dress von Eintracht Frankfurt oder beim FC war. Den Tipp musst du mir schon wenigstens geben.
FC.
Dann würde ich sagen, am 13. August 1991.
Nein. Nee, ist falsch. Also, November 1990, Olaf Janssen auswärts bei Inter Bratislava im UEFA Cup zum 2:0. Ich glaube, es war auch kein ganz unwichtiges Tor, weil sie damals weitergekommen sind. Hinspiel haben sie nämlich 1:0 verloren. Boah. Der Olaf kann dir ja mal die Medaille zeigen oder kann sie uns auch mal schicken. Der Olaf wohnt ja bei Tobi um die Ecke. Und jetzt fordere ich mal hier alle auf, die das hier hören, bitte mal abstimmen für Lex Tiger Lobinger für Tor des Monats, damit wir endlich auch mal wieder einen Drittligisten...
Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das Gefühl, er hat jetzt auch noch den Schlüssel für das Archiv oder für den Keller vom WDR gefunden.
Ja, die Nominierungen sind ja noch gar nicht raus, aber wir kennen ja alle denjenigen bei der Sportschau, der dafür zuständig ist, ganz gut. Christian R., der auch hier in der Nähe wohnt. Also ich denke mal, das Tor wird es sicherlich zumindest mal unter den Nominierten schaffen. Und wenn dann die Wahl ansteht, dann werden wir natürlich noch mal ein bisschen trommeln.
Sehr schön. Ne? Das würde mich sehr freuen.
Ist er denn? Es kommt noch ein anderer Drittliga-Torschütze bis dahin dazu. Dann müssen wir natürlich unparteiisch bleiben.
Natürlich.
Mich würde auch noch eins interessieren, Tiger, wenn man für einen Verein wie den 1. FC Kaiserslautern gespielt hat, der ja eigentlich immer vor 40.000 bis 50.000 Zuschauern spielt, und du bist jetzt bei der Viktoria, tolle Arbeit in den letzten Jahren, aber wir müssen nicht drum rumreden, hier in dieser Stadt zählt eigentlich der FC, dann kommen irgendwann die Haie und dann tut man sich als Viktoria sicherlich auch ein bisschen schwierig, ganz langsam steigt der Schnitt, rechte Rheinseite, wie ist das für dich dann selber, weil du bist ja auch ein emotionaler Spieler.
Natürlich ist das was anderes, definitiv. Ich glaube, Kaiserslautern, das war schon oberste Schublade, was Stimmung und was Fans angeht. Das war schon einzigartig, was ich da miterleben durfte. Bin da auch sehr dankbar drüber, was ich da in der Zeit mitgelebt habe, was das für grandiose Spiele waren, egal ob heim oder auswärts. Aber ich glaube, mir als Typ tut es auch mal gut, diese andere Seite zu sehen, wo man vielleicht ein bisschen ruhiger hat und sich ein bisschen mehr auf sein eigenes Spiel konzentrieren kann und auf seine eigene Persönlichkeit, sage ich mal, und nicht so viel noch drumherum hat.
Ja, das ist bei Viktoria Köln ja definitiv der Fall. Aber wenn man jetzt vielleicht nochmal auf die sportliche Situation zu sprechen kommt, sich gerade auch mal euer Auftaktprogramm anguckt, da konnte einem ja schon auch Angst und Bange werden, ne? Also Dresden zu Beginn, habt ihr euch ja gut präsentiert, aber halt dann verloren. Jetzt in Mannheim zu punkten, war vor der Saison auch jetzt nichts, wo man sagen konnte, das passiert auf jeden Fall. Und dann habt ihr als nächstes die Löwen, Rostock und Aachen. Also da tat dieser Dreier ziemlich gut dann jetzt, ne? Sowas dann mal auf der Habenseite zu haben.
Definitiv, definitiv. Also ich glaube, die dritte Liga ist dieses Jahr wirklich, was Leistungen angeht, sehr, sehr nah beieinander, sehr eng. Und da zählt jeder Punkt. Und wir wussten, das Programm am Anfang wird nicht leicht. Aber ich glaube, wenn man gerade dann in diesen Spielen was Positives mitnimmt, ich glaube, das kann einen selber flügeln.
In der Recherche ist mir aufgefallen, dass du beim DJK Blau-Weiß Friesdorf gespielt hast.
Korrekt.
Und wie es der Zufall möchte, habe ich auch für den DJK Blau-Weiß Friesdorf gespielt.
Wahnsinn!
Leider nur bis zur C-Jugend und das noch als Libero. Wer war dein Trainer, möchte ich gerne wissen, auch wenn das wahrscheinlich gar keinen interessiert.
Gute Frage. Kevin und Carsten hießen die. Ich weiß nicht, Nachname fällt mir gerade nicht ein. Kevin, müsste ich mal irgendwann googeln, aber Kevin und Carsten war es auf jeden Fall. Da war es noch nicht mit Nachname und sowas.
Ah, bei mir auch nicht.
Ja.
Aber schön, dass wir erst in diesem Podcast erfahren, dass Yannick auch mal Fußball gespielt hat. Da hat er noch nie von erzählt.
Echt nicht?
Nee.
Okay.
Er bekam sogar ins Quartier nach Herzogenaurach, bekam er sogar von seinem Ex-Trainer irgendwie, ja, wie weit du es gebracht hast, ja. Und ne, also Nachrichten kamen.
Liebe
da
Grüße an Martin Bülles, Moppel.
Wir müssen mal gucken, wer sonst noch aus Friesdorf kommt. Das sind ja nur glänzende Jungs, wie man sieht. Yannick, du bist ja im Prinzip, was den Podcast angeht, jeden Monat kriegst du so eine goldene Medaille. Da werden wir auch demnächst mal die alle einschweißen lassen, damit du mal einen riesen Pokal bekommst, den du dir mal hinstellen kannst. Du hättest ihn verdient.
Ich würde sagen, dann entlassen wir Tiger in den Kölner Sommerabend. Ja. Wollte ich nicht länger foltern. Drücken ganz doll die Daumen, dass die Saison so verläuft, wie du dir das vorstellst, wie ihr euch das vorstellt bei der Viktoria. Und ich denke, wir werden uns das ein oder andere Mal ja im Stadion auch mal über den Weg laufen. Vielen Dank. Gratulation zu dem tollen Tor. Und wie gesagt, wenn du damit nominiert sein solltest, dann werden wir Flyer verteilen.
Perfekt. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Und ja, dann euch noch ganz viel Spaß.
Danke dir, liebe Grüße.
Bis dann, ciao, ciao.
Tschüss.
Ja, Alex, Tiger, Lobinger, wir machen mal weiter und kommen jetzt mal zu den ersten Sorgenkindern in der dritten Liga. Und zwar haben wir jetzt auch ein Team, das wir eben schon einmal angerissen haben, weil Yannick und ich eben da waren. Der VfL Osnabrück, 0 Punkte, 0 Tore nach 2 Spielen, jetzt eben das 0-2 gegen Aue vor Ort. Und zum VfL haben wir vor dem Aue-Spiel auch schon eine Sprachnachricht bekommen von einem VfL-Fan. Und ja, die wollen wir uns auch erstmal anhören.
Guten Morgen wünsche ich euch. Ich habe mal eine kurze Frage an euch alle in Runde. Mich würde mal gerne eure Meinung interessieren, auch wenn der Kader vielleicht noch nicht komplett steht, aber zum jetzigen Zeitpunkt, was ihr von dem neuen oder aktuellen Kader vom VfL Osnabrück haltet. Ich weiß jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, wie sie gegen Aue gespielt haben. Das erste Spiel hat man ja in Sandhausen 1-0 verloren und ja, deswegen würde mich einfach mal interessieren, was ihr von unserem Kader haltet, von den Neuzugängen, gerade von Joel Schwarz oder von Richter im Tor. Ja, mich würde einfach gerne eure Meinung interessieren. Vielen Dank.
Ich muss sagen, der VfL Osnabrück, das hat wirklich bislang noch überhaupt nicht funktioniert, und zwar in allen Mannschaftsteilen. Wenn man das sieht, keine Tore, man erspielt sich wirklich auch nicht viele Chancen. Da ist wenig Esprit. Gegen Aue kam ja dann Neuzugang Simakala. Das war natürlich ein super, super Transfer mit seinem Tempo, aber der braucht natürlich noch ein paar Tage Zeit. Auch Tesche ist ja dann erst gekommen, weil er Magen-Darm hatte, der da so ein bisschen für Struktur sorgen kann. Also es hat weder Hand noch Fuß, man sieht noch überhaupt gar keine Richtung, man sieht noch keine Idee. Da kann man sich schon mal ein bisschen Sorgen machen. Ich meine, wir kennen ja auch alle, Yannick am besten, den Coach vom VfL. Noch habe ich nicht die Fantasie, wie das zu einer Liebesbeziehung wird. Es ist zwar auch erst 2 Spieltage gespielt, aber wenn das auch nach der Pokalpause so weitergeht, dann glaube ich, werden wir da noch eindringlicher drüber reden müssen.
Also mein frischer Eindruck vom Samstag ist natürlich auch eher negativ. Selten erlebt, dass es Pfiffe gab an der Bremer Brücke. Das gab es halt am Samstag, war auch zu Recht, weil das Spiel einfach nicht gut war. Natürlich muss man bedenken, dass man auch gegen Aue gespielt hat, eine Mannschaft, die jetzt die ersten beiden Spiele gewonnen hat. Ich finde schon, also die Frage von dem Hörer war ja auf den Kader gezogen. Ich finde schon, man hat ein klares Gerüst mit Richter, mit Bermann, Tesche, Gnase, Zwarz, was ja auch total wichtig ist für so eine Mannschaft. Aber es fällt dann schon auf, dass es hier und da im Kader noch so ein paar Fragezeichen gibt. Und ich glaube auch, dass sich noch viel tun wird im Kader bis zur Schließung des Transferfensters. Also so Spieler wie Engelhardt und Jumpy, die ja Stützen waren letztes Jahr und von denen man sich eigentlich auch erhofft, dass sie in diesem Jahr auch bleiben, sind ja noch so ein bisschen in der Schwebe. Also vor allem Engelhardt, der wird ja sehr heiß gehandelt. Und Jumpy, das wäre natürlich einer der Innenverteidiger in der dritten Liga. Ich sag mal Top 3 auf jeden Fall. Aber wenn die jetzt so ein bisschen in der Schwebe hängen und wenn das noch gar nicht klar ist, ob die bleiben, ist das natürlich dann auch schwer zu handeln. Dazu hast du jetzt schon von Anfang an so ein Stück weit, sag mal, Verletzungsprobleme. Du hattest jetzt Kehl nicht dabei, du hattest Tesche nicht dabei. Jetzt müssen halt die Jungen einspringen, wie Wiethaupt, der jetzt sein erstes Debüt gegeben hat für Osnabrück. Von dem her möchte ich jetzt noch gar nicht so ein Urteil abgeben, sondern erstmal nochmal 2-3 Spieltage abwarten. Aber was schon Fakt war am Samstag, dieser Begriff Brückenfußball, den ja Uwe Koschinat spielen lassen möchte, das war es noch nicht.
Ja, Uwe Koschinat hat doch auch ganz klar angesprochen, was ihm gefehlt hat. Es war diese Körperlichkeit, die ihm grundsätzlich ja immer sehr wichtig ist. Und dazu wirst du natürlich normalerweise auch angezündet in Osnabrück, auch ohne Dach über der Osttribüne. Aber wenn das fehlt, im ersten Heimspiel der Saison, dann ist es schon fast ein Stück weit alarmierend, finde ich. Oder aber, Gegenfrage, vielleicht kann Veggie das beantworten, liegt das vielleicht auch daran, dass man am Anfang noch nicht so die ganz hundertprozentige körperliche Fitness hat, weil man eben aus einer anstrengenden Vorbereitung kommt und da erst so langsam so reinwachsen muss in so eine Saison?
Das ist, glaube ich, eine sehr gute Frage. Auf der anderen Seite muss man sagen, am zweiten Spieltag solltest du, wenn nicht ganz spät noch irgendwelche Leute dazugekommen sein, eigentlich schon die Fitness haben, die Mannschaften von Uwe Koschinat ja auch eigentlich immer ausgezeichnet haben. Ich sehe zwei Probleme. Das erste ist, wir sprechen immer vom Brückentag, wir sprechen von der speziellen Atmosphäre in Osnabrück. Wir, Strassi und ich, waren ja damals bei diesem Irrsinnsaufstieg dabei. Das sind so die Sachen, die uns immer hängen bleiben. Aber Fakt ist ja auch, dass die Bremer Brücke auch nicht bei jedem Spiel 90 Minuten, wie übrigens kein Stadion in Deutschland, ein Faktor ist. Und die Leute sind natürlich auch, das muss man ja auch mal sagen, der VfL Osnabrück steigt auf, dann steigt er wieder ab, weil sie sich eigentlich nie in der zweiten Liga mal etablieren können. Dann spielen sie wieder oben mit. Das ist ja auch so, dass du als Fan dann irgendwann auch mal vielleicht so ein kleines bisschen zermürbt bist und wieder gepackt werden musst. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, körperlicher Fußball, ja, aber du bist als VfL Osnabrück, als Absteiger sicherlich auch eine Mannschaft, die in der Favoritenrolle drin ist. Und wenn ich mir die Stationen von Uwe Koschinat anschaue, dann muss ich sagen, bei Fortuna Köln mit extrem körperlichem Fußball, Männerfußball, Standardfußball aufgestiegen, in Sandhausen, das war für ihn eigentlich die Königsdisziplin, da konnte er über all diese Tugenden versuchen, eine Klasse zu halten. In Saarbrücken ist es schiefgegangen mit einer spielerisch guten Mannschaft. In Bielefeld ist es schiefgegangen am Ende einer schwierigen Saison, zugegebenermaßen mit einer spielerisch guten Mannschaft. Im letzten Jahr hat er sich gut gewehrt mit Osnabrück in einer Rückrunde, wo es eigentlich keine konkrete Chance mehr gab, sich zu halten. Und jetzt muss er für meinen Begriff auch den Transfer schaffen. Der VfL Osnabrück muss auch Fußball spielen können zu Hause gegen einen Gegner, der sich hinten reinstellt. Und deshalb ist diese Gleichung körperlicher Fußball, anzünden Bremer Brücke, Uwe Koschinat, die kann natürlich passen. Aber ein paar spielerische Elemente müssen, glaube ich, schon rein. Und dafür stand er bisher nicht, Uwe Koschinat, aber ich glaube, er ist ja auch intelligent genug, das zu sehen. Und jetzt hebt mein Sohn die Hand. Bitte sprich, du Lümmel von der letzten Bank.
Was ich ja nicht verstehe, ist, du hast das ja gerade angesprochen, Veggie, wo wir waren, ne? 90 plus 4, 90 plus 6. Was das für eine Energie freigesetzt hat, dieser Aufstieg, was da alles geblieben ist, und da meine ich jetzt nicht nur die Wandmalereien, und man hat es überhaupt nicht in die Saison retten können. Ja, man war im Prinzip, war der Akku leer von Beginn an. Das war ja ein grausamer Abstieg in die dritte Liga zurück. Und ich glaube, jetzt steht man beim VfL bei aller Liebe an einem Scheideweg. Also wenn du jetzt, die Spirale geht immer weiter nach unten. Du musst jetzt irgendwie einen Moment haben, wo wieder dieses, all das, was da gesagt wird und Brückenfußball und schieß mich tot. Diesen Moment muss es wieder geben, sonst kann es wirklich sein, dass da Dinge kaputt gehen, mehr oder weniger. Und ich glaube, so ein Pokalspiel zu Hause gegen Freiburg, gegen Bundesligisten. Wir sprechen ja gleich noch über den DFB-Pokal. Wenn du es da schaffst, irgendwie eben diese Attribute reinzubekommen und dass da wieder das Feuer lodert oder es zumindest mal glimmt, das kann dann wieder so ein Turnaround-Moment sein. Ansonsten glaube ich, dass in dieser Konstellation, mit dieser Art und Weise, könnte es der VfL schwer haben in dieser Saison.
Aber der Simakala-Transfer war schon gut, oder?
Ja, das ist die Frage. Rückholaktionen, ich glaube, die sind nicht immer gut. Ne? Also natürlich war das emotional gut. Simakalas Wechsel nach Kiel, das haben wir schon in der Drittligasaison gesagt, war ein bisschen fragwürdig, weil eigentlich passt er da gar nicht hin. Und das hat man ja gesehen, so war's. Und die Leihe nach Kaiserslautern, die war auch nicht gut. Da war relativ schnell zappenduster. Und jetzt also wieder zurück zum VfL Osnabrück. Den Transfer kann ich von beiden Seiten absolut verstehen. Nur die Frage, die ich mir stelle, ist, was will Uwe Koschinat für ein Fußball spielen? Weil Bamuaka Simakala ist ein Außenbahnspieler mit Tempo, 1-gegen-1, Tiefe suchen und sowas. Du hast vorne Zwarz, du brauchst ja auch mal Leute, die flanken und so. Also für mich wirkt das alles noch sehr unausgegoren und deswegen mache ich mir nach diesen beiden Spielen Sorgen.
Ja, und dann habe ich ja auch dieses Interview gehört nach der Niederlage in Sandhausen, wo Uwe dann irgendwie schon angefangen hat, auch so ein bisschen mit den Experten zu hadern und sowas. Also das hört sich alles immer gut an vom Sprechen her, aber genau das, was du gerade sagst, ist die Problematik liegt auf dem Tisch. Ein relativ sang- und klangloser Abstieg aus Liga 2, ein schlechter Auftakt in Liga 3 und irgendwie noch keine Idee zu erkennen, das muss nicht heißen, dass das so kommt, wie du sagst, irgendwie eine gute Leistung gegen Freiburg, Selbstvertrauen, aber die Art des Fußballs, damit auch die Frage unseres Hörers, passt irgendwie für mich mit den Stärken dieses Kaders noch nicht so zusammen.
Bevor wir jetzt hier einen weiterrutschen, möchte ich gerne noch Osnabrück mit was Positivem abschließen, weil wir wurden ja am Samstag nach einem Jahr der Abstinenz wieder empfangen in Osnabrück und vielen Dank noch einmal an die Pressestelle, vor allem an Sebastian Rüther und Malik Scherz. Wir haben eine Brückenbox bekommen, vielmehr meine Frau, die sich sehr über diese Präsente gefreut hat. Wer wissen will, warum, der muss sich die letzte Folge nochmal anhören. Ja, was soll ich sagen? Es gab Präsente, was genau, sage ich nicht, aber jetzt schicke ich hier ein Dankesfoto an Sebastian Rüther und damit sage ich danke für die Präsente und einen weiter jetzt bitte.
Die letzte Box, die im Hause Bakic für so viel Erregung gesorgt hat, kam übrigens von Eis.de.
Ich wusste, dass sowas noch kommt.
Aber warum willst du denn nicht verraten, was drin ist in der Box?
Ja, komm, dann verrate ich, was drin ist in der Box.
Sei doch nicht so schüchtern.
Also. Ah. Ich stelle mir vor, wie das jetzt noch harmoniert mit der Waldhof Mannheim-Serviette, die sie irgendwann mal hier hatten.
Also, es gab einen modernen Fischerhut. Mhm. Okay. Ja. Es gab ein Crossbody-Bag.
Gut, kann ich glaube brauchen.
Es gab einen Schlüsselanhänger. Und es gab das Jubiläumstrikot mit der Nummer 10 hinten drauf und dem Namen meiner Frau.
Weltklasse.
Ich stelle mir vor, wie das zur Ouvertüre an einem Samstagabend im Familienkreise Bakic alles aufgefahren wird.
In der nächsten Länderspielpause trägt Yannick nur den Fischerhut.
Also ja, bei aller Kritik, die wir jetzt geäußert haben, trotzdem Osnabrück eines der schönsten Stadien und eines der nettesten oder einer der nettesten Spielorte mit der nettesten Crew, wo wir sehr, sehr gerne hinfahren und auch gerne wiederkommen. Aber jetzt rutschen wir tatsächlich nochmal weiter zu, ganz kurz vielleicht auch nur zu anderen Clubs, die sich den Saisonstart auch anders vorgestellt hatten. Ebenfalls noch ohne Punkte sind die Münchner Löwen, jetzt auch nach der Pleite gegen den Aufsteiger Stuttgart und Waldhof Mannheim, auch noch kein Punkt, Niederlage jetzt gegen Köln. Bei wem überrascht es euch mehr?
Mich überrascht tatsächlich, dass Waldhof so schlecht in die Saison reinkommt, weil bei 60 neu formierter Kader immer eine angespannte Situation. Ich habe eigentlich gedacht, dass Antwerpen den Schwung mitnehmen könnte aus der Rettung, so ähnlich wie damals in Kaiserslautern. Auftaktprogramm war jetzt auch nicht mörderschwer, 0 Punkte. Ja, also da glaube ich, dass die Leute, auch letztes Jahr war es in der Rückrunde, alle zusammengehalten, die sollten jetzt mal schnell liefern, damit es keine Unruhe gibt. Also ich bin jetzt weit davon entfernt, dass sie irgendwie so eine schwierige Saison wie letztes Jahr haben, das glaube ich nicht. Aber das haben sich denke ich, alle anders vorgestellt. Und die Frage haben wir uns ja letztes Jahr schon gestellt. Wenn du zu so viel extremen Maßnahmen greifst wie Marco Antwerpen in der letzten Rückrunde, inwiefern bist du völlig d'accord mit dem Kader? Oder hast du auch den einen oder anderen da ein bisschen verprellt?
Ja, Waldhof Mannheim ist für mich auch die große Überraschung. Was für mich auch schon auffällt, ist Kobylanski 90 Minuten auf der Bank. Also das ist ja eigentlich schon Wahnsinn. Ich meine, das ist der Spieler für Marco Antwerpen. Sie verlieren zu Hause gegen Viktoria Köln und das jetzt auch nicht unverdient, haben wirklich richtig gute Spieler geholt und auch sowieso hatten sie die mit Terence Boyd, der irgendwie noch gar nicht in der Saison ist. Schipnowski jetzt das Tor gemacht, ist natürlich ein Top-Name. Arase Okpala, Fein aus dem Zentrum, das ist natürlich schon große Qualität, aber man merkt, dort scheint irgendwas nicht zu stimmen. Nach zwei Spieltagen ist es natürlich schwierig, das bis zum Schluss zu analysieren. Aber ich glaube, da sollten schnell 3 Punkte geholt werden. Ansonsten gibt es da schnell Theater in der Quadratestadt.
Also das erste Spiel in Ingolstadt war ja ein gutes. Das ist ja immer das Problem, wenn du ein gutes Auswärtsspiel machst und eigentlich Punkte mitnehmen musst und dann verlierst, hast du natürlich direkt Druck zu Hause. 11.000 im Karl-Benz-Stadion ist natürlich für einen Saisonauftakt überragend für die. Dass du dann nach Führung verlierst, ist natürlich absolut ungünstig. Und du merkst ja auch an der Tonalität von Marco Antwerpen nach dem Spiel, was er auch so für Vokabeln verwendet, ne? Er bemängelt da die Intensität und die Einstellung und sowas. Und wenn das schon am zweiten Spieltag kommt, da merkst du richtig, jetzt werden die Zügel wieder enger geschnallt. Und just am heutigen Montag wurde dann der Trainingsplan ja auch veröffentlicht vom Waldhof. Also von Dienstag bis Freitag jetzt jedes Mal Doppeleinheit bei den Temperaturen. Samstag ein Testspiel, Sonntagmorgen um 10 Uhr geht's wieder auf den Platz. Also da merkt man schon, was jetzt Sache ist beim SV Waldhof. Und ich glaube, Terence Boyd kriegt Probleme mit seinem Golfhandicap, weil diese Woche geht's nicht aufs Green.
Das ist ja dann genau auch das Problem. Wenn du Daumenschrauben immer drauf hast, entweder nimmst du in der Vorbereitung die ganze Mannschaft in den Arm, das ist dann die Frage, wie Glaubwürdigkeit ist das noch, aber wenn du am zweiten Spieltag schon zu solchen Mitteln greifen musst, das ist ein Ritt auf der Rasierklinge.
Und die Spieler von Hansa Rostock haben sich den Plan angeguckt vom Waldhof und haben gesagt, ach, das ist aber locker.
Naja, vielleicht kommt die DFB-Pokalpause dann jetzt ganz gelegen. Mannheim ja im DFB-Pokal nicht mit dabei. Yannick hat ja gerade das Programm skizziert. Die Löwen im DFB-Pokal auch nicht dabei. Osnabrück haben wir drüber gesprochen. Die Spiel gegen Freiburg. Blicken wir doch mal kurz auf das kommende Wochenende auf. Die erste Runde im DFB-Pokal und welche Drittligisten dabei sind und gegen wen sie spielen. Ich gebe mal vielleicht kurz einen Überblick. Es sind nämlich eine ganze Menge. 12 Drittligisten sind mit dabei in der ersten Runde. Am Freitag geht es los mit Wiesbaden gegen Mainz. Am Samstag spielt dann Aue gegen Gladbach. Essen empfängt Leipzig. Ingolstadt den 1. FC Kaiserslautern. Osnabrück-Freiburg haben wir gesagt. Bielefeld spielt gegen Hannover und Aachen gegen Kiel. Und am Sonntag dann Saarbrücken gegen Nürnberg, Sandhausen gegen den 1. FC Köln, Rostock gegen die Hertha und Dresden gegen Fortuna Düsseldorf und am Montag noch Energie Cottbus gegen Werder Bremen. Wie immer, die übliche Frage, wie jedes Jahr, sag mal so eine Zahl, wie viele Drittligisten schaffen die erste Runde und kommen weiter von den 12?
Also erstmal möchte ich statistisch reinwerfen, letzte Saison gab es 10 Duelle zwischen einem Bundesligisten und einem Drittligisten und 6 davon haben die Drittligisten gewonnen, ich glaube 3 alleine Saarbrücken, aber trotzdem ist das eine Quote, die sich sehen lassen kann. Und jetzt in der ersten Runde, ich habe es mir angeschaut, 6 Duelle wird es geben zwischen Bundesligisten und Drittligisten. Ich glaube an ein 3-3.
Boah, wer geht denn für dich durch?
Ich glaube, dass Dynamo Dresden spielt gegen Düsseldorf. Siehst du, das ist schon der erste Fehler. ich glaube an Aue, ich glaube an Aachen und ich glaube an Rot-Weiß Essen.
Ui, gegen Leipzig. Das ist aber mutig.
Also Rot-Weiß Essen gegen Leipzig, da würde ich alles verwetten, plus noch eine Eisbox für den Haushalt Bakic. Das werden die nicht gewinnen. Sowas glaube ich nicht, dass Leipzig ist dazu konzentriert. Ich sehe auch übrigens, dass ein schweres Los für den 1. FC Köln in Sandhausen. Das ist für mich auch, also es ist ein Zweitligist dann in dem Falle. Aber also ich sage, von den 12 hast du gesagt, die da sind, kommen 4 weiter.
Also ich kann nicht eine Zahl nennen, ich kann aber nur einen Verein nennen. Ich glaube, Cottbus kommt gegen Bremen weiter. Und ich weiß nicht warum, ich habe das im Gefühl, das ist so ein Ort, da wird's zur Sache gehen. Und ich glaube, dass du, mein lieber Yannick, nochmal mit deiner Frau sprechen musst, wenn du sagst, Aue kommt weiter gegen Gladbach. Dann gibt's wieder Probleme.
Ja gut, mit dem frischen Eindruck vom Samstag habe ich da gute Argumente. Und du hast ja schon gesagt, dass der Sportdirektor direkt entlassen wird. Also Matze Heidrich kann direkt mitfahren.
So habe ich es nicht gesagt. Ich habe gesagt, irgendwann. Aber auch interessant natürlich, Veggie, Meppen gegen HSV, das ist natürlich ein Ding.
Absolut, richtig geiles Nordduell. Meppen ist nicht richtig gut in die Saison reingekommen in der Regionalliga Nord, aber du weißt ja, also der HSV hat sich so oft blamiert in den letzten Jahren, in den ersten Runden. Ich hätte mal lieber mir so einen schönen Oberligisten gewünscht bei dem Ganzen, aber gut, jetzt müssen wir halt einfach da durch. Und natürlich kommen wir am Ende weiter im ehemaligen Hindenburg-Stadion.
Was ist dein Tipp eigentlich, Tobi?
Ich bin bei drei Teams, die weiterkommen. Schätze auch, dass Aue Gladbach schagen kann. Dafür haben sie mir zu gut gefallen jetzt in Osnabrück. Ich glaube auch, Sandhausen kann den 1. FC Köln bezwingen und bin auch bei Dresdens Sieg gegen Düsseldorf. Also einfach so tagesformbedingt. Aber wie gesagt, meistens stimmt es dann eh nicht und irgendeine Mannschaft kommt noch weiter, mit der man dann gar nicht rechnet. Werden wir dann nächste Woche sehen und alles im Detail nochmal besprechen, wenn das für euch in Ordnung ist.
Gerne.
Und dann kommen wir doch jetzt so langsam zum Ende dieser Folge, aber gleichzeitig auch noch zu einer kleinen Neuerung, denn ihr kennt die Frage der Woche, die in den letzten 12 Jahren immer Thomas Wagner mitgebracht hat, gefühlt. Und wir möchten in dieser Saison das Ganze ein bisschen öffnen und möchten unserer Community die Chance geben, uns die Frage der Woche zu stellen. Das funktioniert ja eigentlich relativ einfach, indem ihr uns einfach eine Sprachnachricht schickt auf unser 4:3-Handy. Die Nummer steht nochmal wo, Yannick?
Die steht in den Shownotes und ich möchte hinzufügen, das dürfen auch gerne Spieler oder Verantwortliche aus der dritten Liga machen. Also ich würde mich sehr freuen über eine Frage von Marco Antwerpen und Co.
Die gehören ja auch zur Community dazu. Klar. Fühlt euch herzlich eingeladen, uns da wirklich mal eine Frage zu schicken. Gerne nicht über 30 Minuten die Frage, wenn es geht. Oder gerne auch unter einer Minute, inklusive Antwort.
Genau, wichtig, Frage und Antwort getrennt.
Ja, zur Not kriegen wir das schon auseinanderklamüsert. Und die erste Frage der Woche heute, die kommt, und die wollen wir dann jetzt mal hören, von einem lieben Kollegen von Magenta Sport, von Kommentator Markus Höhner. Der war am Wochenende in Aachen im Einsatz und hat uns dann dementsprechend auch eine Frage der Woche geschickt.
So, die Herrschaften, hier meldet sich der Kollege Höhner aus Aachen vom Tivoli. Ich habe hier gerade die Alemannia kommentiert, wie so manches Mal in meinem Leben, war aber schon speziell heute, war das Drittliga-Heimspiel-Comeback der Alemannia nach über 11 Jahren ein 1:1 gegen den SC Verl. Aber darum soll es jetzt hier gar nicht primär gehen, sondern es geht um die Frage der Woche und es dreht sich um den Tivoli, den alten und den neuen. Das letzte Punktspiel am alten Tivoli 2009 war ein 4:0-Sieg für die Alemannia. Das 4:0, das letzte Tor, und dahin geht die Frage, hat welcher Spieler erzielt? Aber die Geschichte bekommt noch Beine. Denn dann ging es rüber, 2009 eben in den neuen Tivoli. Erstes Heimspiel gegen St. Pauli, Hütte ausverkauft, Riesenerwartungshaltung. Und was gab's? Ein 0:5, also kein eigenes Tor. Das erste Ligator am neuen Tivoli fiel dann im zweiten Heimspiel. Endstand 3:0, damals das 1:0, erzielte, und jetzt kommt's, genau der Spieler, der das letzte Tor am alten Tivoli erzielte. Und ihr sollt jetzt mal einen Namen jeder in die Runde werfen. Frage der Woche. Wer war dieser Spieler, der sowohl das letzte Ligator am alten Tivoli sowie das erste Ligator am neuen Tivoli erzielte? Viel Spaß und liebe Grüße.
Ja, dann gebe ich mal die Runde frei. Was glaubt ihr denn?
Das ist schwierig. Vor allem erstmal eine geile Geschichte. Vielen Dank dafür. Ich kann mich noch daran erinnern, dieses erste Spiel vom Aachen im neuen Stadion, da gab es auch diesen tragischen Fall, dass ein Fan des FC St. Pauli von der Brüstung gefallen
ganz
ist.
Genau. Ne?
Ich weiß nicht, ob der gestorben ist oder so, aber.
Nein, ist er nicht.
Okay. Auf jeden Fall, das hatte auf jeden Fall schon mal ein blöder Einstand für dieses Stadion. Aber mein Tipp wäre, ich habe wirklich gar keine Ahnung, ich würde sogar sagen, Jan Schlaudraff.
Wann war das nochmal?
2009. Ich erwarte jetzt eigentlich von Veggie, dass er das weiß. 2009, das ist ja...
Ja gut, aber dass ich jetzt das Spiel direkt weiß oder sowas, das ist natürlich echt schwierig, muss man sagen.
Ich sag jetzt einfach mal, also ich weiß nicht, Christian Fiel würde ich jetzt mal, ist so der Erste, der mir einfällt, was die Aachener Zeit von damals angeht.
Aber man muss ja wahrscheinlich 2009, ich glaube, da war die große Zeit, 2009, da war die große Zeit schon rum von denen, die, also sagen wir mal, Erik Meyer, der war, glaube ich, da schon weg. Diese große Truppe, die 2004 ins Pokalfinale und 2006 aufgestiegen ist. Also es war dann schon eine neue Generation an Spielern. Also aufgebaut, wo zum Beispiel auch, glaube ich, Matze Heidrich noch gespielt hat. Ich würde jetzt einfach mal... Es muss ja, also bei einem 4-0 trifft hinten raus dem 4-0 entweder ein blinder Abwehrspieler oder ein Stürmer oder sowas, ne?
Da bin ich gespannt, welchen Namen du sagst.
Naja gut, aber einer, der viele Tore geschossen hat zu der Zeit, war Benny Auer, sage ich jetzt.
Jetzt noch Strassi.
Jetzt hatte Strassi so viel Zeit, um zu recherchieren und kennt die Antwort.
Ich hatte nicht Zeit zu recherchieren, sondern ich hatte Zeit, darüber nachzudenken, wie das war. Ich war nämlich im Stadion. Das letzte Spiel am Tivoli, das habe ich gesehen mit dem Florian, mit einem Freund von mir. Da sind wir hingereist. Also ich war einmal am Tivoli und es war beim letzten Spiel. Ich weiß aber den Torschützen nicht. Also ich habe jetzt alles versucht, das zu überlegen, aber es war auf jeden Fall geil und ich wusste auch gar nicht mehr, dass es 4-0 ausging. Aber Benny Auer, der ja auch in Mönchengladbach gespielt hat, damals übrigens auch Nationalspieler war vom Team 2006, falls ihr das noch kennt, das kann ich mir durchaus vorstellen.
Dann kommt jetzt die Antwort von Markus Höhner.
So, wer blöde Fragen stellt, muss auch Antworten liefern. Ich habe das zur Sicherheit auch nochmal abgeklopft mit dem betroffenen Spieler, geschrieben heute Mittag, und ich bekam sofort die Antwort mit allen richtigen Ergebnissen und er sagte, yo, ich war der mit dem letzten Tor und ich war der mit dem ersten Tor. Das letzte Liga-Heimspiel am alten Tivoli war ein Heimspiel gegen den FC Augsburg. Endstand 4-0 und Manuel Junglas erzielte nicht das letzte Tor, sondern es war Benjamin Auer. Er erzielte das 4-0 gegen den FC Augsburg. Wie eben berichtet, das erste Heimspiel am neuen Tivoli, 0-5 gegen St. Pauli. Am vierten Spieltag dann das Heimspiel gegen den FSV Frankfurt. Es gab einen 3-0 Heimsieg und das 1-0 schoss, jo, Benjamin Auer. Also, das war die Lösung. Liebe Grüße und tschüss.
Wahnsinn.
Ja, sensationell.
Scheiße. Also was
gut, sehr gute Frage, muss man sagen.
Aber geil, von Markus Höhner.
Also sehr gute Frage. Ich hab's wirklich nicht gewusst. Ich habe jetzt nur einfach überlegt, wer könnte da gewesen sein. Geraten in dem Fall, gut geraten. Aber wie gesagt, aus einer Zeit fast schon, das ist ja erst 15 Jahre her. Ja, Wahnsinn, ne? Kommt einem schon viel, viel länger her.
Und wir halten fest, Strassi muss an seinem Langzeitgedächtnis arbeiten.
Ich weiß nur, es war geil. Also das auf jeden Fall. Da war aber auch schon überall so ein bisschen Gras zwischen den Steinen und so. Ich weiß ja auch, das letzte Spiel am Bökelberg übrigens, das war ja auch damals gegen 60 München. Und der letzte Torschütze Ari van Lent. Und
Ari van Lent?
Der letzte Kommentator am Bökelberg, Michael Leopold. Der hat das Spiel nämlich gegen 60 kommentiert. Und danach gab es nochmal ein Schulturnier auf dem Bökelberg. Und dann ist es tatsächlich passiert, ich wurde eingewechselt, habe eine Viertelstunde für die damalige Schulmannschaft auf dem Bökelberg gespielt. Ich glaube, ich hatte zweimal den Ball. Und das weiß ich heute noch. Es war, glaube ich, wie einst Günter Netzer von mir.
Und wer Strassi in Wevelinghofen hat Fußball spielen sehen, der kann sich das lebhaft vorstellen.
Und damit sind wir dann auch durch für heute, würde ich sagen. Wir gehen jetzt in das DFB-Pokal-Wochenende und hören uns in alter Frische kommende Woche wieder, wenn es wieder heißt 4-3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Ich danke euch, liebe Grüße und haltet die Hitze weiter gut aus.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Getränk in die Hand, das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4-3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
United.